Ihr Lieben, ich möchte aus dem Johannesevangelium, aus dem 5. Kapitel, die Verse 1 bis 9 lesen und ein paar Gedanken dann dazu sagen. Also, Johannesevangelium, Kapitel 5, 1 bis 9, es ist die Geschichte von der Heilung eines Kranken am Teich Bethesda. Da heißt es, danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer von vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Ihr Lieben, ich möchte gar nicht viel über diesen Text heute predigen, weil er spricht für sich und es geht einfach um eine Ermutigung durch diesen Text dafür, dass dieser wunderbare Jesus so wie damals auch heute heilt. Die Evangelien sind alle geschrieben, um unseren Glauben zu stärken. Sie sind nicht einfach nur berichtet, so wie ein Geschichtsbericht, sondern sie haben alle den Sinn, dass wenn wir lesen, was Jesus getan hat, unser Glaube an ihn hervorgerufen wird, dass er heute dasselbe ist wie gestern. Also Jesus geht hier nach Jerusalem zum Fest. Steht nicht da, welches Fest es ist. Aber es war klar, dass dreimal im Jahr gab es große Feste in Jerusalem, die für die jeder jüdische Mann verpflichtet war, hinzugehen. Jesus hat es auch getan. Er war Jude. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, da geschieht nun das erste Wunder in Jerusalem. Dieses Wunder war das erste in Jerusalem. Es war wahrscheinlich das zweite Mal, dass er gegangen ist. Johannes berichtet uns über dreimal, dass Jesus nach Jerusalem gegangen ist, bevor er dann beim dritten Mal das letzte Mal dort war. Und es heißt, er ging dort, bevor er in den Tempel ging und in die Stadt hineinging, kam er zu diesem Teich Bethesda. Und in diesem Teich Bethesda gibt es 5 Säulenhallen. Bethesda heißt auf Deutsch Haus der Barmherzigkeit. Ihr Lieben, es ist interessant, wie die Evangelien die Ereignisse erzählen, das hat alles auch in seinem Ablauf eine wichtige Bedeutung. Zum Beispiel die Tatsache, dass als Jesus nach Jerusalem ging, war es ja jetzt vom Nachhinein, also vom Schreiber her, das ist ja nach Tod und Auferstehung Jesu geschrieben, klar, dass Jesus der Messias ist. Der Messias kommt nach Jerusalem. Nun, wenn der Messias nach Jerusalem kommt, dann gibt es 2 Möglichkeiten, oder gibt es nur eigentlich eine Möglichkeit, für die Vorstellung des jüdischen Volkes, dass er nach Jerusalem kommt und dort Truppen sammelt, um die Römer zu besiegen und aus dem Land zu treiben. Das ist die Aufgabe des Messias. Und ich bin überzeugt, dass Jesus das seinen Gang nach Jerusalem, das ist ja noch bevor er dann eingezogen ist, das war dann ein anderes Mal, wo er dann mit unter Palmenzweigen da am Palmsonntag, wie wir es hier feiern, dann eingezogen ist. Aber dass Jesus von vornherein deutlich gemacht hat, was eigentlich seine Sendung gewesen ist damals, wie er auf Erden war, eben nicht als ein politischer König einzuziehen, sondern er ging in das Haus der Barmherzigkeit. Er ging in das Haus, wo er sozusagen dokumentieren konnte, bezeugen konnte, offenbaren konnte, warum er zuerst auf diese Welt gekommen ist. Er ist gekommen, um die Kranken zu heilen, um die zerbrochenen Herzen zu verbinden, um die Verlorenen zu retten. Wir dürfen das nie vergessen. Das war absolut die Sendung Jesu. Und indem er nach Jerusalem und die Kranken, zu den Kranken zuerst geht, zeigt er, dass das am zentralsten ist in seinem Herzen, dass Menschen das Paket der Errettung, zu dem auch Krankenheilung gehört, irgendwo erleben können. Das berührt sehr. Er geht zu den Kranken. Und er wendet sich diesen Menschen in einer ganz wunderbaren Weise zu. Nun, in dieser Säulenhalle sind viele Kranke. Sie waren dort ständig. Wir können das nicht mehr nachempfinden, weil es auch nicht erklärt wird. Es gibt einen Einschub, zum Beispiel in der Luther-Übersetzung findet man den, aber ist auch in Klammer gesetzt oder angemerkt, dass das eigentlich nicht in allen Handschriften und in den wichtigsten Handschriften eigentlich fehlt, dieser Zusatz. Nämlich da ist eine Erklärung, dass ein Engel immer gekommen ist und hat das Wasser aufgerührt. Und wenn das Wasser aufgerührt wurde, dann ist sozusagen Heilungssalbung da gewesen. Und wer dann in das Wasser gekommen ist, der wurde geheilt. Also diese Darstellung mit dem Engel, die fehlt eigentlich in den anderen, ist möglicherweise ein Zusatz, aber natürlich deswegen nicht falsch. Nur in den meisten Übersetzungen kommt es nicht vor. Auf jeden Fall wird es berichtet einfach, dass da immer wieder einmal eine Wasserbewegung war, ein Strudel sich gebildet hat, etwas aufgesprudelt ist in diesem Wasser. Und es war offenbar so, dass wenn dann zu dieser Zeitphase, wer da in das Wasser hineingekommen ist, der hat Heilung erlebt. Das war natürlich nicht, weil dieses Wasser so heilkräftig war. Natürlich ist es hier so gemeint, dass Gott Heilung geschenkt hat, dass es ein göttliches Geschehen war. Ob das jetzt durch einen Engel war oder durch eine natürliche Quelle, das ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls, was wichtig ist, ist hier, dass Jesus kommt zu diese Krankenhalle. Und damit erweist er sich als der, wer Hesekiel Kapitel 34 kennt. Das ist lohnenswert, dieses ganze Kapitel. Da stellt sich Jesus, da stellt der Prophet sozusagen da als ein Wort, das er empfangen hat, über den kommenden Messias, dass er der gute Hirte ist. Der gute Hirte schlechthin. Weil dort beklagt der Hesekiel die schlechten Hirten in Israel, die nur für sich selber arbeiten und sich selber in den Mittelpunkt stellen und so weiter. Und dann sagt er, aber ich werde einen Hirten senden. Und dieser Hirte, der kommt zu den Kranken und wird die Kranken heilen, wird die Verwundeten verbinden und wird die Verlorenen retten. Und Jesus erweist sich in diesem Gehen zu diesem Krankenhalle eben genau als derjenige, der der gute Hirte ist. Und es ist ganz deutlich, dass über den guten Hirten gesagt wird, dass er heilt. Deswegen halten wir so fest daran und sind nicht zufrieden, in einem guten Sinne, wenn wir zu wenig von dieser Heilungskraft erleben. Weil es versprochen ist, weil es seine Aufgabe war. Er hat das getan. Und er hat das auch seinen Jüngern gesagt, geht und heilt. Also es ist nicht eine Nebensache, sondern das ist wirklich, das gehört zum Zentralen des Evangeliums. So wie Vergebung der Sünden, so gehört auch das Thema Heilung als ein Zeichen der Messianität Jesu, warum er auf diese Welt gekommen ist, wichtig ist. Nun, es ist hier berührend zu sehen, wie er hier durch diese Halle geht. Und das ist ein bisschen anders. Jede Geschichte ist anders erzählt, weil immer auch ein anderer Schwerpunkt liegt auf jeder Heilungsgeschichte. Es gibt ja viele im Neuen Testament. Hier ist es so, dass er in diese Halle kommt und offenbar sieht er einen. Und das ist jetzt einmal eine Besonderheit dieses Textes. Er sieht den einen. Er sieht nicht nur die Masse, da waren ja Hunderte wahrscheinlich, die da ausgeharrt haben bis zum nächsten Zeitpunkt, wo das Wasser aufgesprudelt ist. Er sieht den einen. Und das ist etwas, wo ich immer und immer wieder herausgefordert bin, wirklich zu glauben, er sieht nicht nur uns alle hier, sondern jeden Einzelnen von uns. Nicht eine Masse, wo er so drüber streut die Dinge, sondern er sieht den einen und er kennt den einen. Und er weiß, was der eine braucht. Wir müssen jetzt nicht daran denken, ob jetzt Jesus alle 100, die dort gewesen sind, auch geheilt hat. Es wird gar nicht berichtet, ob er noch jemanden geheilt hat. Ist auch egal. Das ist nicht der Schwerpunkt in dieser Geschichte, sondern Jesus will sagen, ich sehe jeden Einzelnen persönlich. Er sieht den einen. Er übersieht keinen. Er hat auch den Zachäus gesehen. Das ist so immer so schön. Er sieht den einen. Den, dem er sich jetzt gerade zuwenden möchte. Das heißt nicht, dass er sich den anderen nicht zuwendet. Das ist immer die falschen Schlussfolgerungen, die wir manchmal ziehen. Er sieht den einen. Und diesen einen, dem begegnet er jetzt. Und dann wieder einem. Also er lässt auch keinen aus in dem Sinne. Aber er meint es immer ganz persönlich. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und er sieht den einen. Und dieser eine, von ihm weiß er, heißt es hier, wie es um ihn steht. Ihr wisst, Jesus war immer abhängig vom Heiligen Geist, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Er hat ihm nur diesen einen in diesem Moment gezeigt. Und er hat ihm auch offenbart, dass dieser Mann 38 Jahre lang krank war. Ihr Lieben, das war für die damalige Zeit fast schon das ganze Leben. Das sind schon fast zwei Generationen. Der war 38 Jahre lang krank. Wenn ich das jetzt zurückdenke, hat seine Krankheit begonnen 1980. Und seit dieser Zeit war er krank, immer krank. Und zwar behindert, richtig behindert. Der war sicher auf einem Bett, weil sonst hätte Jesus nicht gesagt, steh auf und nimm dein Bett und geh. Ja? Also er war gelähmt. 38 Jahre. Diesen einen sieht Jesus. Das ist, immer wieder merkt man, auch wenn es gar nicht irgendwie ausgedrückt wird, das Herz dieses guten Hirten, wenn er hier durch die Reihen geht. Und das heißt natürlich manchmal, er ging durch die Straße und er heilte alle. Aber das ist auch nicht so ein Drüberstreuen. Ich bin überzeugt, dass er nicht einfach nur so vorbeigegangen ist und jeden so angetippt hat und sagt, da ist etwas persönlich immer dabei. Und in manchen Begebenheiten wird das so deutlich ausgedrückt. Und ich denke mir, dass das eine Botschaft ist, auch für uns heute. Er meint mich persönlich. Den einen. Und ich möchte heute einer sein, den Jesus so ansieht. Und er weiß genau, was uns fehlt und was wir brauchen. Und dann heißt es, dass Jesus diesen Mann fragt, willst du gesund werden? Nun, das ist eine wichtige Frage, die Jesus stellt. Und das ist nicht nur eine rhetorische Frage. Natürlich will er gesund werden. Aber ich denke mir einfach, das ist auch für uns sehr wichtig, ihr Lieben. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass wir das, was wir von Jesus erwarten, ihm auch sagen. Sonst müssen wir nie mehr beten. Jesus weiß sowieso alles, ja? Auch wenn wir krank sind, wir müssen es ihm sagen, dass wir erwarten, Das war. Und nicht aufgeben und sagen, na ja gut, jetzt habe ich schon dreimal versucht, ich bin nicht heil geworden, Jesus weiß eh, dass ich krank bin, also brauche ich ja nicht mehr bitten, dass irgendwann wird es halt schon geschehen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir ihm gegenüber ausdrücken, dass wir ihm glauben, dass er versprochen hat zu heilen. Oder warum es auch immer ging. Nicht nur im Zusammenhang mit Heilung. Dass wir ihm vertrauen, dass diese Antwort, die Jesus hervorrufen möchte, ist eben, dass wir sagen, ja Herr, ich will und ich vertraue dir, dass du mich heilen möchtest oder dass du mich berühren möchtest. Ich glaube, dass Jesus so sehr unsere Stimme sucht, unsere Stimme möchte und auch, dass wir sozusagen hier auf ihn in dieser Weise auch reagieren. Nun, die Antwort, die der Kranke Jesus gibt, ist jetzt nicht ein direktes Ja, obwohl es ein ganz klares Ja beinhaltet, weil er versteht jetzt nicht genau, was Jesus meint. Er hat ja nicht gedacht, dass dieser Mann, der ihm da jetzt anspricht, also Jesus ihn heilen würde, hat ihn ja gar nicht gekannt, sondern er antwortet so, wie es für ihn sich dargestellt hat. Er sagt, ja Herr, aber ich habe keinen Menschen. Das ist einer der Sätze, die mich am stärksten berührt haben in dieser Geschichte, auch in der Vorbereitung, wo der Mann sagt, ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Ich habe keinen Menschen. Der Mann war in einer zweifachen Weise in einem großen Problem. Er war 38 Jahre krank. Das ist das Problem genug. Und das zweite Problem, er hatte keinen Menschen, der sich um ihn gekümmert hat. Das ist nochmal doppelt so schlimm. Diesen hat sich Jesus zugewandt. Ja? Ich habe keinen Menschen, das heißt, ich habe niemanden, der mir hilft. Denn er sagt zu Jesus, ja wenn, ich habe keinen Menschen, der dann, wenn das Wasser aufsprudelt, mich in das Wasser schmeißt, sagt er hier, ja, also hinein begibt und bis ich dann dorthin komme, wahrscheinlich muss er irgendwie hinroppen oder was, das sind ja auch Stufen da, die in diesen Teich hinuntergegangen sind, wie man bei Ausgrabungen gesehen hat, da kam er immer zu spät. Da war natürlich ein Riesengedränge, jeder hat darauf gewartet und die, die halt mobil waren, die waren Erste. Und es ging nicht darum, dass wer der Erste im Wasser war, ist geheilt worden, sondern dass er überhaupt ins Wasser kam. Steht nichts davon an einem Ersten. Ja? Aber das war eben eine kurze Zeit, wo das Wasser aufgibt und dann entstand natürlich ein Riesengedränge und ich habe niemanden, der mich da hineinbringt. Und bis ich komme, ist es zu spät. So antwortet er. Er war wirklich in einer wirklich verzweifelten Situation. Und ihr Lieben, das ist etwas, was ich meine, das ist noch eine wichtige Botschaft für uns. Es ist so wunderbar, wenn wir einander haben und wir einander zu Jesus bringen. Seht ihr, der Mann war völlig anders dran, wie der vier Freunde hatte, die ihn gepackt haben, die ihn gebracht haben auf einem Bett und haben dann ihn zu Jesus gebracht, haben sogar ein Dach aufgedeckt und haben ihn da vor die Füße Jesu gebracht. Der war völlig anders dran, dieser Gelähmte. Ja. Aber er hatte niemanden. Ich denke, ihr Lieben, das ist etwas, was wir sehr als kostbar empfinden dürfen, auch wenn wir jetzt dann gleich beten, dass wir füreinander beten. Ihr Lieben, der arme Mann, es war nicht einmal jemand bereit, von den anderen Kranken ihm einmal den Vortritt zu geben. Es hätten nur die anderen nachsagen können und beobachten können, ja, der kommt immer zu spät. Jetzt werden wir beim nächsten Mal schauen, dass wir ihm helfen, dass er rechtzeitig hineinkommt. Nein, da war niemand. Alle haben nur an sich selber gedacht. Alle wollten nur sich selber, dass sie Heilung empfangen. Sie waren nicht bereit zu helfen. Und ihr Lieben, wir wollen heute solche Leute sein, die wie diese Träger, die den Gelähmten zu Jesus gebracht haben, dass wir mit unseren Gebeten, wenn wir uns einem anderen zuwenden, selbst wenn ich selber schwer krank bin, möchte ich mich einem anderen zuwenden und für Heilung beten. Ich komme sowieso nicht zu kurz. Ich kann nicht zu kurz kommen bei Jesus. Aber es ist ein sehr wichtiger Dienst und ich möchte das nur sagen, wenn wir dann jetzt dann beten füreinander, das ist ein wichtiger Dienst, wenn ihr anderen die Hände auflegt. Das ist so, wie wenn wir jemanden zu Jesus bringen. Dann kann diese Person, die da steht, nicht sagen, ich habe niemanden. Wir haben einander. Was für ein Geschenk, dass wir einander in dieser Weise auch dienen dürfen. Und ich denke, vielleicht noch ein kleiner Satz dazu. Gibt es auch in unserer Umgebung, zu Hause, am Arbeitsplatz, irgendwo, den Gott uns zeigen möchte? Er sah diesen einen, der niemand hatte. Vielleicht gibt es jemanden in unserer Umgebung, der niemand hat und den wir auch bis jetzt übersehen haben. Und wir können darum beten, dass Gott uns die Augen öffnet, dass er uns genau zu dem hinführt, dass wir ihn plötzlich wahrnehmen, auch in seiner Not. Und dann heilt Jesus. Er macht das ganz einfach. Er spricht einen Befehl aus, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und das schöne Wort, das hier steht, heißt, und sofort stand er auf. Ihr Lieben, wir dürfen das auch erwarten. Ich meine, wir erleben es leider nicht so oft bis jetzt, aber es ist etwas, wo wir uns danach ausstrecken. Sofort. Das heißt nicht, dass es immer sofort ist. Das möchte ich natürlich wichtig betonen. Aber dieses sofort wollen wir auch mehr. Und ich möchte einfach vorschlagen, dass wir uns animieren lassen von diesem Text, dass wir jetzt füreinander beten. Und wenn wir füreinander beten, dass wir uns ganz bewusst diesem Kranken, dem wir jetzt die Hände auflegen, zuwenden, so wie Jesus sich diesem einen zugewandt hat. Und wenn dir jemand die Hände dann auflegt und für dich betet, dann ist es so, wie wenn Jesus dich sah. Und jetzt legt er seine Hände auf dich oder sagt zu dir dieses Wort. Und es ist so wunderbar, wenn wir als Gemeinde da einander dienen dürfen, weil wir wissen, dass Jesus das möchte. Amen.